Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn in wenigen Wochen das Sommersemester startet, werden wohl zahlreiche Studierende nicht mehr in die Hörsäle zurückkehren. Denn laut Forschungen schmeißen 3 von 10 Studierenden hin und brechen ihr Erststudium ab. In manchen Fachbereichen wie Informatik oder Mathematik liegen die Zahlen sogar noch deutlich höher. Wir wollen heute darüber reden, wie es zu einem Studienabbruch kommt, welche Warnsignale es im Vorfeld womöglich gibt und wie sich ein Abbruch durch Beratungen und andere Maßnahmen vielleicht auch vermeiden lässt. Und wie immer an dieser Stelle möchten wir von Ihnen Ihre Erfahrungen und Meinungen zum Thema hören. Also, was führt aus Ihrer Sicht zum Abbruch? Wie lässt sich dieser Schritt vermeiden? Muss er überhaupt vermieden werden? Kann ja auch ganz sinnvoll sein. Und wie kann es für die Betroffenen danach beruflich weitergehen? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk. Bis 3 im Studio ist Regina Rinkmann. Hallo. Mark Zuckerberg, Bill Gates oder Steve Jobs, sie alle haben es getan. Sie haben ihr Studium abgebrochen. Und wenn man sich den Lebensweg auch von weniger prominenten Studienabbrechern und Abbrecherinnen anschaut, muss so ein Schritt nicht zwangsläufig in eine berufliche Sackgasse münden. Im Gegenteil, ein gutes Beispiel dafür ist Oliver Rick, zu mir ins Studio gekommen. Und er wird uns im Laufe der Sendung darüber berichten, wie es nach seinem Abbruch weitergehen kann oder weitergegangen ist, vielmehr. Doch zunächst möchte ich einfach mal von Ihnen wissen, Herr Rick, wie es denn eigentlich dazu kam, dass Sie Ihr Informatikstudium an der RWTH Aachen abgebrochen haben.
Ja, hallo erstmal. Das hatte einfach die Gründe, also der letztliche Grund war, dass ich eine Prüfung, die kann man ja nicht unbegrenzt schreiben, und eine Prüfung in meinem Informatikstudium hatte ich zum 3. Mal geschrieben und zum 3. Mal nicht bestanden, und damit war de facto das Studium, so wie ich es angefangen hatte, erstmal beendet, und ich hätte mich dann eben nach Alternativen umsehen müssen. Ich habe studiert auf Lehramt, das bedeutet, man studiert mehrere Fächer, unter anderem habe ich eben Informatik studiert, und zumindest dieser Fachzweig war beendet und ich hätte mir einen neuen suchen müssen.
Ja, und warum haben Sie das nicht getan? Wie haben Sie sich da so kein anderes Fach vorstellen können?
Nein, doch, wahrscheinlich schon. Das Problem ist, man hat dann eine sehr lange Zeit studiert, man hat Abitur gemacht und man wird ja auch nicht jünger. Man sieht sein soziales Umfeld, wie Freunde und Bekannte sich weiterentwickeln, und man möchte auch irgendwie ja nicht immer auf der Stelle treten, sage ich mal. Und irgendwann läuft einem einfach die Zeit davon, man selber beginnt sich dann eben zu fragen, ist dieser Weg, den ich hier eingeschlagen habe und der jetzt sehr holprig gerade ist, ist das der richtige Weg? Möchte ich den weitergehen? Möchte ich diese Zeit, die ich schon investiert habe, verlieren, um etwas Neues zu beginnen, um vielleicht einen anderen Weg ans Ziel zu kommen? Oder fange ich jetzt hier mit einem neuen Fach nochmal an, was auch wieder eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird? Und dann eben die Frage, die dann eben damit verbunden ist, wird dieser Weg dann eben erfolgreich sein?
Wie lange haben Sie sich denn mit dieser Frage herumgeschlagen, oder gab es so eine Phase in Ihrem Studium, wo diese Phase klar, wo es ganz klar war, so ich muss jetzt hier aufhören, aber es haben sich ja auch schon Prüfungen vorher abgezeichnet, die nicht gut gelaufen sind. Haben Sie das dann noch verdrängt oder wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, dadurch, dass mein Lehramtsstudium auf mehrere Fächer verteilt war und es eigentlich nur mit diesem einen Fach Informatik gehapert hat, hatte ich eigentlich noch eine relativ gute Motivation anfänglich, weil die anderen Fächer relativ gut verliefen. Da war ich auch sehr weit in meinem Studium schon gekommen. Irgendwann merkt man dann doch eben, dass man mit diesen Prüfungen, die man jetzt vor sich hat, nicht weiterkommt. Dann verliert man auch die Lernmotivation. Man schiebt das irgendwann auf morgen, auf übermorgen, und dann ist irgendwann der Prüfungstag eben da, ne? Und irgendwie so schiebt man die Probleme dann vor sich hin. Ja, also das kann man schon so ein kleines bisschen.
Wie haben Sie das bei Kommilitonen erlebt? Sie waren ja vielleicht auch nicht der Einzige, dem es so ging, oder?
Ja, das Problem ist, dass man halt sehr viele Studierenden, dass ja viele Studierende da sind, dass man so ein bisschen in der Menge untergeht und man nicht unbedingt so viel Kontakt auch zu anderen Studierenden hat. Aber von denen ich das weiß, die einen ähnlichen Lebensweg haben wie ich, ist es tatsächlich so, dass die auch oft eben dass das vielleicht bei manchen sogar dann in Prüfungsangst geendet ist oder so weiter, ne? Dass sie ihre Prüfungen dann am Ende nicht mehr geschafft haben, weil sie dann auch Prüfungsangst bekommen haben oder die verstärkt worden ist durch solche Sachen. Also die Erfahrungen, die ich so mitbekommen habe, die sind da schon sehr ähnlich wie meine. Ja.
Und wie hat Ihr Umfeld so reagiert? Ich sage jetzt mal so privat, also vielleicht auch ehemalige Abiturienten, mit denen Sie Abi gemacht haben.
Ja, also glücklicherweise in so einer Situation ist man persönlich ja schon ein kleines bisschen am Boden. Man fragt sich, wie geht es weiter? Man möchte etwas erreichen im Leben, man möchte etwas haben, auf das man stolz ist. Der letzte Erfolg beruflich oder schulisch, sage ich mal, war ja das Abitur. Ne? Danach hat man angefangen zu studieren. Und glücklicherweise habe ich sehr viel Zuspruch bekommen von Freunden, Familie vor allen Dingen an dem Tag in der Woche, wo es klar war, dass ich dieses Studium nicht mehr weiterführen kann, ist es tatsächlich so gewesen, dass meine Familie da sehr viel aufgefangen hat und mir sehr viel Zuspruch zukommen hat lassen und gesagt hat, ja, okay, wenn sich eine Tür verschließt, es wird sich garantiert eine andere öffnen und du wirst deinen Weg schon machen. Und das hat mir sehr geholfen. Und auch meine Freunde haben mich da wirklich sehr gut unterstützt. Da bin ich auch sehr froh drum. Und einer dieser Freunde, mit dem ich zusammen an der Hochschule auch studiert habe, der im AStA tätig war, hat mir dann auch die Hinweise gegeben, auf das Switch-Projekt, wo wir zum Beispiel hoffentlich gleich mal drauf zu sprechen, dann später kommen. Und der hat mir damals den Hinweis gegeben, hey, melde dich doch mal da. Also aus meinem familiären und Freundesumfeld ist sogar die Initialzündung gekommen, meinen Lebensweg in eine andere Richtung zu bringen. Mhm.
Auf das Switch-Projekt und wie es bei Ihnen beruflich dann auch weiterging, kommen wir natürlich noch im Laufe der Sendung. Lassen Sie uns vielleicht noch einmal an Ihre Hochschule schauen. Also Sie haben gesagt, das war sehr anonym. Gab es da so gar keine Angebote, die Ihnen förmlich vielleicht so über den Weg gelaufen sind, wo sie hätten hingehen können, wo sie sich vielleicht auch Unterstützung hätten holen können?
Ja, also zum einen muss man natürlich als allererstes sich mal überlegen, man braucht erstmal die eigene Motivation. Es ist keiner da, der den Notenspiegel von jemandem anschaut, jetzt in dem Fall von mir, der dann zu mir kommt, auf mich zukommt und sagt, hör mal, guck dir das doch mal an, ist das noch das Richtige, was du hier tust? Sollen wir mal überlegen, welche Alternativen es gibt? Das heißt, man muss zunächst für sich selber das Problem erkennen und dann eben auch den Mut haben, etwas daran ändern zu wollen. Und wenn man den hat, dann gibt es sicherlich Anlaufstellen, wie zum Beispiel Studienberatung oder so, die man ansprechen kann, die einem dann eben hilft, die einem dann beratend zur Seite stehen kann, um dann sozusagen, okay, du hast 2 von 3 Fächern schon fertig studiert, das eine hat jetzt nicht geklappt, überleg mal, wo liegen denn vielleicht noch deine Vorlieben, dann kannst du das Fach auch noch, ein anderes Fach zu Ende studieren oder dass sie dann eben sagen, ja, überleg mal, vielleicht ist der Notenspiegel doch so schlecht, dass man das Studium hier abbrechen sollte an der Stelle, ja.
Oliver Rick, Entschuldigung, hat uns erzählt, wie sich ein Studienabbruch anbahnt. Und als weiteren Gast in unserer Runde zum Thema Studienabbruch, in die Sie sich übrigens gerne einklinken möchten können, unter der 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Also an dieser Runde beteiligt auch Swantje Wrobel. Sie leitet die psychologische Beratungsstelle des Studierendenwerks Bremen und ist uns telefonisch zugeschaltet. Hallo Frau Wrobel.
Guten Tag.
Frau Wrobel, wie erreicht Sie das Thema Studienabbruch in Ihrer täglichen Beratungsarbeit?
Ja, der Herr Rick hat, glaube ich, schon eine ganz passende, treffende Beschreibung der Situation geliefert. Das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, dass jemand im Studium weit fortgeschritten ist und es dann letztlich an einer Klausur scheitert. Nach dem dritten Versuch oder die Abschlussarbeit nicht fertiggestellt werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Da sind Motivationsverluste, da gibt es das, was wir Aufschieben nennen oder Prokrastination im Fachjargon. Das begegnet uns eigentlich relativ häufig. Was eben auch sehr häufig auftritt, ist, dass dieses Thema nicht im Studienverlauf sich ergibt, sondern dass Studierende schon zu Beginn oder in der Mitte des ersten oder des zweiten Semesters kommen, weil sie merken, sie haben das falsche Fach gewählt.
Woran merken die das dann? Also was beschreiben die Ihnen da?
Die beschreiben uns, ich habe keinen einzigen Leistungsnachweis erbracht, ich finde keinen Kontakt zu meinen Kommilitonen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und eigentlich wollte ich doch, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind so ganz typische, häufige Äußerungen. Ich hatte doch Mathe im Leistungskurs und das ist hier ja völlig anders. Oder es kann auch ein anderes Fach sein. Aber die Diskrepanz zwischen den schulischen Leistungen oder Anforderungen und den Studienanforderungen ist doch ziemlich krass, also ist ziemlich immens. Und wir erleben das immer wieder, dass Studienanfänger zum Beispiel nicht gelernt haben, eigenständig zu lernen. Woher sollen sie das auch können? In der Schule ist alles ganz klar geregelt, ganz klar strukturiert. Man befindet sich dort in einem wirklich gut ausbalancierten Rückmeldesystem. Man bekommt Hausarbeiten von heute auf morgen. Alle 4 Wochen wird eine Klassenarbeit geschrieben zur Leistungsprüfung. Man bekommt dann sofort eine Leistungsrückmeldung. Lehrer und Eltern achten darauf, dass man auch die Schule regelmäßig besucht. Und das fällt alles weg im Studium.
Ist das so gewissermaßen dann auch eine Art Realitätsschock, den da Studienanfänger erleiden?
Wie würden Sie es beschreiben? So könnte man es tatsächlich ausdrücken. Plötzlich ist man frei in seinen Entscheidungen, was ja auch wirklich große Vorteile hat. Wir haben es ja auch hier mit jungen Erwachsenen zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es für viele tatsächlich eine Überforderung, ihr Leben nun wirklich in die eigenen und selbstverantwortlichen Hände zu nehmen. Und daran scheitern viele. Das ist ein großes Problem, weil das drückt natürlich sofort auf die Lernmotivation. Das drückt auf Selbstwertgefühl und überhaupt auf das ganze Lebensgefühl.
Das heißt,
hat der Herr Rick ja auch, glaube ich, ziemlich treffend beschrieben.
Genau, das heißt, wie sehr schmeißt Sie das dann aus der Bahn, wenn Sie erfahren, Sie sind da jetzt nicht in der richtigen Laufbahn, sage ich mal?
Ich finde es immer schon einen ganz wichtigen Schritt, wenn die betreffenden Studierenden zu uns in die Beratungsstelle kommen, weil das heißt, dass da noch ein Zwischenschritt eingelegt wird. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Es gibt ja viele, die, man könnte es auch einfach hinwerfen. Und dann wäre natürlich die Scham oder der Frust über dieses Scheitern, das wäre natürlich sehr, sehr groß und würde den betreffenden Personen sicherlich lange nachhängen. Aber die Erkenntnis, ach, ich habe mir das anders vorgestellt, ist ja eine Erfahrung. Das ist ja kein Fehler, sondern es ist eher eine Erfahrung. Und ich finde es in der Beratung immer sehr wichtig, den Studierenden das auch zu vermitteln, dass sie eigentlich nur lernen können, was für sie gut und richtig ist.
Also eine Art Reifungsprozess vielleicht auch, der einfach auch dazugehört.
Ja, ganz genau, so könnte man es beschreiben. Ich habe eben schon den Begriff junge Erwachsene in den Mund genommen. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist es ein Alter, in dem sich letztlich die Persönlichkeit entwickelt. Und ja, da macht man vielleicht noch manchmal Umwege.
Aber wenn Studierende zu Ihnen kommen und Sie sagen, haben von so einer Zwischenstufe gesprochen, das heißt, da gibt es ja vielleicht doch die einen oder anderen noch, die dann auch dank Ihrer Beratung sagen, okay, ich habe jetzt erkannt, das ist ein Reifungsprozess, ich muss die Erwartungslatte nicht so hochhängen, ich versuche es nochmal mit einer anderen Perspektive da drauf. Bekommen Sie noch irgendwelche Rückmeldungen, in was das dann so mündet? Also ich weiß jetzt nicht, Statistiken ist das wahrscheinlich schwierig, aber so Ihre Erfahrung, wie viele dann doch vielleicht sagen, ich versuche es nochmal anders oder ich versuche nochmal mich anders dazu behelfen, bevor ich ganz abbreche.
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manche sagen tatsächlich, ich habe das falsche Fach gewählt und jetzt weiß ich besser, wie es weitergeht. Das ist für uns immer eine schöne Rückmeldung, weil wir wissen, wir haben das Ziel sozusagen, sich wieder selbst in die Hand zu nehmen oder das zu steuern. Wir haben das erreicht und ein Studium aufzugeben oder das Studienfach zu wechseln oder vielleicht in eine Ausbildung zu gehen, muss ja kein Scheitern sein, sondern kann wirklich eine wichtige, gute und überzeugte Erkenntnis sein. Das Wichtige ist ja, dass man die Dinge, die man tut, mit Herzblut erledigt und dass sie einem Freude machen, auch längerfristig gesehen. Mhm. Und dann gibt es noch die Gruppe, der es an Studienkompetenzen mangelt. Mhm. Also die zum Beispiel nicht gelernt haben, sich längerfristig auf eine Prüfung vorzubereiten oder die Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement haben oder solche Dinge.
Und da könnte man ja sicherlich vielleicht auch, da haben Sie ja sicherlich auch Programme im Studierendenwerk, die da auch hinführen können.
Ganz genau.
Und erleben Sie da auch tatsächlich dann auch bei den Teilnehmern so gewisse Aha-Effekte?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich immer sehr schön zu sehen, dass man mit so ein paar, ich sage mal, kleinen Interventionen und Möglichkeiten, dass man den Studierenden dann zu einem ganz anderen, zu einer ganz anderen Motivation und natürlich auch zu einem Studienerfolg verhelfen kann. Und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Dann ist es vielleicht doch das richtige Fach gewesen. Mhm. Oder die Lernform macht plötzlich vielleicht sogar Spaß. Also es gibt nicht selten Studierende, die sagen, Mensch, das macht ja richtig Spaß, eine Hausarbeit zu schreiben.
Aber, ja. diesen Dschungel muss man da vielleicht auch an mancher Stelle vielleicht erstmal lichten. Da helfen Sie dabei, höre ich so raus. Ja. Es gibt aber sicherlich auch Studierende, die sich vielleicht auch noch anders, ich sage jetzt mal, im Weg stehen, indem sie vielleicht auch mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die vielleicht auch durch so eine Situation noch verstärkt werden. Wir bekommen das hier auch immer in Campus und Karriere mit, dass es also die Zahlen der Studierenden auch mit psychischen Belastungsmomenten doch oft auch zunimmt, Beratungsangebote immer mehr genutzt werden. Wie sehr spielt das eine Rolle?
Sie sprechen da in der Tat ein wichtiges Thema an. Das zeigen ja auch verschiedene Untersuchungen der Krankenkassen zum Beispiel, dass die Studierenden immer mehr und mehr Psychopharmaka verschrieben bekommen. Das heißt, dass die Rate der psychischen Erkrankungen steigt. Bei uns ist es so, dass wir etwa ein Drittel der Ratsuchenden weitervermitteln an niedergelassene Therapeuten oder Kliniken oder Fachärzte. Ich finde das erheblich und ich finde das auch bedenklich, dass wenn man beeinträchtigt ist, dass man dann natürlich nicht optimal studieren kann. Das versteht sich vielleicht von selbst.
Also, und solche Dinge brechen vielleicht auch eher auf, wenn die Studierenden dann erstmals doch ein bisschen auf sich gestellt sind. Also nicht in diesem richtig häuslichen, schulischen, sehr vielleicht auch sehr streng geregelten Umfeld.
Ja, ja. Also ein gut geregeltes Umfeld ist ja nicht nur eine Fessel, sondern das gibt auch Sicherheit. Und wenn man sich 9 oder 10 Jahre in so Schulroutinen begibt, dann geben die wirklich Halt. Es ist auf jeden Fall eine Stresssituation, einen Umzug in eine neue Stadt, einen neuen Freundeskreis zu finden, neue Lernformen, neue Selbstbestimmtheit zu leben. Viele kriegen das gut hin und manche eben nicht so. Und das ist halt die Problemgruppe.
Nun, wie ist es denn für die Eltern? Also wenn die, ich sag mal, die Studierenden an die Uni gehen, klar, mit G8 sind sie, manche noch sehr jung, andere aber auch schon volljährig. Und dann ist die Entfernung zum Elternhaus ein bisschen weiter weg. Da kriegt man ja auch als Elternteil vielleicht nicht mehr so alles mit. Was sind denn so Warnsignale? Also wo können Eltern mitbekommen, oh, da läuft irgendwas aus dem Ruder? Und wie sinnvoll ist es, sich da auch vielleicht einzuschalten dann?
Ich glaube, dass es immer ganz gut ist, einfach mal nachzufragen. Sag mal, erzähl doch mal was vom Studium. Ich weiß, dass das...
Ja, aber das kenne ich schon von vielen Eltern, die beklagen, wenn ihre Kinder aus der Schule kommen, dass sie dann immer sagen, ja gut, war schlecht und dann kommt da nicht viel mehr. Ist nicht so eine leichte Geschichte, ne?
Ja, aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig, weil es heißt, ich interessiere mich für dein neues Leben und ich würde da gerne ein bisschen Anteil dran nehmen. Lass mich doch teilhaben. Und Sie fragten so ein bisschen nach Warnsignalen. Also was wir immer hören, ist, dass die Studierenden gar nichts vom Studium erzählen, dass sie gehäuft nach Hause fahren, also dass sie eigentlich gar nicht so am Studienort sind, dass sie so ein bisschen vereinsamen, dass sie vielleicht, wenn sie was erzählen, dann sind sie durch Klausuren durchgefallen oder so etwas. Und ich glaube, wenn man mit Eltern spricht, dann sagen die, oh, ich merke irgendwie, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ja. Und ich möchte Eltern einfach ermutigen, fragen Sie doch nach.
Diesen Appell nehmen wir immer so mit, gleich auch in die nächste Runde diskutieren wir hier und reden weiter in Campus und Karriere über das Thema Studienabbruch und erfahren auch nach etwas Musik, wie es eigentlich in Sachen Forschung aussieht, was man darüber weiß und was auch die Hochschulen unternehmen, damit möglichst viele vielleicht ihr Studium absolvieren oder auch eine Alternative danach finden. Und wir fragen Sie, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hilft gegen Studienabbruch? Wann ist es vielleicht auch sogar ganz sinnvoll, die Uni zu verlassen? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir reden heute in Campus und Karriere über Studienabbruch. Und wenn Sie sich mit Ihrer Meinung und Ihren Erfahrungen mit diesem Thema in unsere Runde gleich einklicken wollen, wählen Sie die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Ja, eben haben wir ja schon von Oliver Rick und Swantje Wrobel erfahren, wie sich so ein Studienabbruch anbahnt und was mögliche Gründe sein können. Inwieweit deckt sich das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen? Darüber kann uns Sören Isler berichten. Er arbeitet am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung am Standort Hannover. Herr Isleib, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Isleib, wie gut oder schlecht ist denn das Thema Studienabbruch erforscht? Was weiß man über die Gründe?
Also man weiß eigentlich relativ viel über die Gründe und Ursachen eines Studienabbruchs. Also beispielsweise wissen wir ganz gut Bescheid darüber, welche Gründe die Leute angeben, weswegen sie das Studium verlassen. Das sind zum Großteil Leistungsprobleme oder Gründe, die auf Leistungsprobleme hindeuten. Das sind Probleme mit der Studienmotivation. Das sind aber auch solche Sachen, wie auch das bei Frau Wrobel schon angeklungen ist, einfach eine Umorientierung stattfindet und die Leute merken, dass sie vielleicht doch lieber eher praktischer tätig sein wollen und das Studium eventuell zu theoretisch erscheint.
Also Studium auch erstmal als Orientierungsphase?
Das auf jeden Fall. Auch das klang ja bei Frau Wrobel schon an. Das sind Leute, ich erschrecke teilweise, wenn ich in die Daten dann schaue, dass dann bei den Altersangaben zu Studienbeginn eine 17 oder eine 18 steht. Also es sind Leute, die teilweise irrsinnig jung noch sind, wenn sie an die Uni kommen. Insofern kann man, glaube ich, auch nicht wirklich erwarten, dass schon ein volles Bewusstsein darüber da ist, wohin der berufliche Lebensweg gehen soll und vielleicht auch nicht darüber, welche eigenen Kompetenzen man überhaupt mitbringt für ein bestimmtes Studienfach.
Gibt es denn besondere oder kritische Phasen im Studium, wo so ein Abbruch wahrscheinlicher ist?
Ja, und das ist ganz klar die Studieneingangsphase. Wir wissen beispielsweise, dass knapp die Hälfte aller Studienabbrüche im Bachelorstudium in den ersten beiden Semestern stattfindet. Und wenn man da jetzt von einer vielleicht Typologie sprechen kann, ist es so, dass diese frühzeitigen Abbrüche meistens auch diejenigen sind, die eben auf solche Leistungsprobleme hindeuten, dass man gleich zu Beginn des Studiums merkt, die schulisch erworbenen Kompetenzen fachlicher Art, aber eben auch überfachlicher Art, reichen unter Umständen nicht aus, um sich im Studium zurechtzufinden oder die dortigen Anforderungen zu bewältigen.
Gibt es denn bestimmte Gruppen, die besonders gefährdet sind, gefährdeter als andere?
Das gibt es natürlich. Allein schon, wenn Sie sich anschauen, wie die Studienabbruchquoten in den unterschiedlichen Fächergruppen aussehen, ist es so, das hatten Sie, glaube ich, eingangs schon erwähnt, dass insbesondere in den technischen Studiengängen hohe Abbruchquoten vorliegen und dort auch eben genau diese Leistungsprobleme, die eben auch relativ frühzeitig im Studium auftreten, ausschlaggebend sind für Studienabbrüche. In anderen Studienfächern ist das unter Umständen nicht so. Beispielsweise ist es in den Geisteswissenschaften eher eine, jetzt mal sozusagen kategorial gesprochen, eher eine andere Abbruchform, die wir da finden, nämlich eher Studienabbrüche, die später erfolgen und die sich eher damit auseinandersetzen oder darin begründet liegen, dass die Leute die Sinnfrage stellen, welche berufliche Position denn konkret dann mit dem studierten Studienfach besetzt werden kann und das unter Umständen nicht mehr wirklich attraktiv erscheint und deswegen relativ spät doch noch abgebrochen wird.
Welche Rolle spielt es denn, was für einen familiären Background ich habe? Also ob ich meinetwegen aus einem akademischen Haushalt komme, gibt es da auch Zahlen, die zeigen, wenn ich aus einer bildungsbeflissenen Familie komme, dann ist der Abbruch unwahrscheinlicher zum Beispiel?
Das gibt es und zwar auf direkte Art und auf indirekte Art. Die direkte Art wäre, dass sozusagen man weiß, dass Schüler aus nicht akademischen Familien im Schnitt schlechtere Schulleistungen erbringen und natürlich auch das elterliche Unterstützungspotenzial unter Umständen geringer ausfällt. Währenddessen, das ist natürlich bei, wenn man jetzt beide Eltern hat, die ebenfalls studiert haben, können die einen natürlich mehr unterstützen, vielleicht nicht fachlich, aber mit eben diesen überfachlichen Dingen, wie orientiere ich mich an der Hochschule, was ist da wichtig und solche Dinge. Und es gibt auch eigentlich eine eindeutige Forschungslage darüber, inwieweit solche vorhochschulischen Bildungsentscheidungen schon mit dazu beitragen, dass ein späteres Studium abgebrochen wird, nämlich in der Form, dass Leute, die auf einem allgemeinbildenden Gymnasium waren, eigentlich bessere Studienerfolgschancen haben, weil die dort vermittelte Bildung eben kompatibler ist für die später akademische Bildung. Leute, die eher berufspraktische Wege an die Hochschule nutzen, haben da im Schnitt schlechtere Erfolgschancen. Und wir wissen über Deutschland ja allgemein, über das deutsche Bildungssystem, dass die Bildungsübergänge häufig durch soziale Mechanismen, also eben durch solche Aspekte wie die Herkunftsfamilie, mitgesteuert sind. Das heißt, die Leute, die über berufspraktische Wege kommen und eben eigentlich sich damit vermeintlich schlechte Studienerfolgschancen einhandeln, sind eben auch häufig Leute, die aus nicht akademischen Herkunftsfamilien kommen.
Wie gehen denn Hochschulen mit dieser Heterogenität, so nenne ich das jetzt mal, um? Also sind die darauf gut vorbereitet? Wie wappnen die sich eigentlich? Wie haben die das im Blick?
Also darüber kann ich eigentlich nur mutmaßen. Den Leuten steht natürlich nicht auf die Stirn geschrieben, welche Kompetenzen sie haben, was der familiäre Background ist und so weiter. Wir wissen aus unseren Kontakten mit den Hochschulen natürlich, dass die eigentlich sehr umtriebig sind, was Beratungsformate und so weiter angeht. Wir wissen aber auch, das wird uns häufig rückgemeldet, dass die Leute an den Hochschulen das Gefühl haben, es kommen nicht die richtigen Leute in die Beratung, nämlich diejenigen, die, wie Frau Frobel das auch schon gesagt haben, einfach nicht mehr hingehen, die sich zurückziehen, die womöglich dann häufig doch zurückpendeln an den Heimatort. Und insofern, dadurch natürlich die vielleicht ohnehin angespannte Studiensituation nicht besser machen.
Sie haben jetzt von Mutmaßung gesprochen. Konkreter wird es vielleicht mit unserem nächsten Studiogast. Gerhard Müller heißt er. Er ist an der TU München Vizepräsident für Studium und Lehre und kann uns sicherlich jetzt erzählen, wie die TUM mit diesem Thema umgeht. Sie setzen ja schon im Bewerbungsverfahren sozusagen an. Herr Müller, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, guten Tag, Frau Brinkmann. Wir setzen im Bewerbungsverfahren an, indem wir zunächst einmal auf die Schulen zugehen und über Schülerinformationstage möglichst objektiv über die Inhalte und die Erwartungen, die mit den verschiedenen Kompetenzprofilen unserer Studiengänge verbunden sind, zu informieren. Das Ganze setzt sich dann auch in 1:1 Beratungen fort, sofern die Bewerberinnen und Bewerber das in Anspruch nehmen. Und wir haben dann für einen Großteil unserer Bachelor-Studiengänge sogenannte Eignungsfeststellungsverfahren. Das muss man sich so vorstellen, dass man sich bei der Bewerbung um einen Studiengang hier mit einem etwas ausführlicheren Dossier bewirbt, wo zum einen natürlich die Abiturleistungen, die Hochschulzugangsberechtigungsleistungen dokumentiert sind, aber zum anderen dann auch über Motivationsschreiben eine Auseinandersetzung mit dem, was man mit dem Studiengang für sich bezwecken möchte, dokumentiert ist und auch eine Befassung der Bewerberinnen und Bewerber damit auch initiiert wird. Das Verfahren funktioniert dann so, dass man in einer ersten Stufe eine Bewerberkohorte dann auch zulässt, bei denen man davon ausgehen kann, dass die Eignung vorliegt. Das korreliert dann mit gewichteten Noten aus der Hochschulzugangsberechtigung, also aus dem Abitur. Und dann aber für Bewerberinnen und Bewerber, wo es nicht so klar ist, man Gespräche auch anberaumt, um dort dann zu eruieren, wie konkret, wie ernsthaft hat sich die Bewerberin oder der Bewerber mit dem Studienfach auseinandergesetzt. Gibt es vielleicht auch Hinweise, warum in den Schulnoten die Leistungen nicht so überzeugend waren. Das kann man sich gerade in den Technikdisziplinen auch häufig vorstellen, dass junge Menschen einfach aus der Begeisterung für ein bestimmtes Fach heraus vielleicht auch den einen oder anderen schulischen Erfolg dann nicht haben, aber für bestimmte Themen brennen. Und das versuchen wir über die Gespräche dann auch zu identifizieren. Diese Gespräche, das ist auch unsere Erfahrung, wie das ganze Verfahren hat auch dazu geführt, dass die Studierenden, die Bewerberinnen und Bewerber sich einfach auch stärker wertgeschätzt fühlen im Bewerbungsprozedere. Man muss ja sagen, so ein Studium hat dann, wenn es ein Bachelorstudium ist, so einen Rechenansatz von um die 5.500 Stunden. Also ist ein ganz schönes Projekt fürs Leben. Und bei so einem Projekt lohnt es sich auch, über ein Gespräch einmal über die wechselseitigen Erwartungen sich auszutauschen.
Das ist natürlich
damit
ziemlich
sehr gute Erfahrungen gemacht.
Genau, das wollte ich mal gerade fragen. Also was für Erfahrungen machen Sie denn? Also inwieweit profitieren vielleicht erstmal so aus Perspektive der Studierenden betrachtet, inwieweit profitieren die davon? Kann man das in irgendeiner Weise, haben Sie das evaluiert?
Ja, wir haben das evaluiert. Wir können auf der einen Seite bei steigenden Studierendenzahlen nachweisen, dass die Studienerfolgsquote signifikant gestiegen ist. Also die jungen Menschen, die dann sich für einen Studienwechsel oder einen Abbruch entscheiden, diese Zahl ist bei uns ungefähr bei einem Fünftel und vergleichsweise in den Technikdisziplinen ist es sonst bei über einem Drittel. Also das kann man belegen. Wir haben aber auch bei dem ganzen Prozedere festgestellt, dass die Studierenden auch sich stärker mit dem Studienfach identifizieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich einfach auch über dieses Verfahren auch intensiver mit den Inhalten auseinandergesetzt haben. Wir haben ja vorher, Isleib hat es ja angesprochen, auch schon gehört, wir haben es mit sehr jungen Menschen zu tun, die auf eine große Zahl unterschiedlichster Studienangebote stoßen und die damit auch nochmal eine zusätzliche Beratung auch bekommen, inwieweit das Fach ihren Erwartungen dann entspricht. Also wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch unsere Studierenden, unsere Studierendenvertreter befürworten dieses Verfahren. Und wir haben auch festgestellt, dass es natürlich einfacher ist, dann im Studium mit den Kohorten zu arbeiten, die schon vorneweg sozusagen über einen zusätzlichen Schritt einfach für sich identifiziert haben, das ist das Richtige, das möchte ich studieren und damit wir auch in den ersten Semestern einfach auch ein besseres Miteinander damit auch generieren können.
Herr Müller, erstmal danke bis hierhin. Ich möchte einem ersten Hörer auch Gelegenheit geben, sich in die Runde einzuschalten. Wenn ich das richtig sehe, ist das Johann Groß aus Hennef hat uns erreicht. Herr Groß, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung mit dem Thema Studienabbruch?
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich habe internationale BWL studiert und hatte nach etwa 3 bis 4 Semestern ernsthaft überlegt, abzubrechen. Ich habe das nicht getan und bin heute heilfroh, es nicht getan zu haben. Und ich kann auch sagen, warum, und kann auch ein paar Tipps geben für jene, die zuhören, Studenten, die überlegen, abzubrechen. Zum einen ist es so, habe ich mich auf die Fächer, die mir lagen, konzentriert und habe mich einfach durch die Fächer, die mir nicht lagen und die mir Anlass gaben, zu überlegen, ob ich das Studium abbreche, einfach auch durchgequält, dadurch, dass ich im Hauptstudium bei der Auswahl der Themen für die Hausarbeiten, ist mir auch gelungen, dann Themen auszuwählen, die mir sehr lagen. Und das hat mir einfach auch die Kraft gegeben, mich durch die Fächer durchzuquälen, die mir nicht lagen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich das noch vielleicht hinzufügen darf, ich habe mir auch dann fest vorgenommen im Studium, dass, wenn ich das Studium abgeschlossen habe, ich anschließend auch nur arbeite in Bereichen, die mir liegen. Jetzt habe ich ja BWL studiert und das ist ein Generalistenstudium und habe mir dann auch die Bereiche ausgesucht, die mir lagen und kann heute, ich bin 56 Jahre alt, ich habe also einen Blick auf ein langes Berufsleben zurück. Ich bin heute heilfroh, dass ich das Studium durchgehalten habe und kann auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken, was das Inhaltliche angeht.
Das kann ich beitragen. Das heißt, sich vorzeitig da auch gewisse Schwerpunkte zu suchen, Ich höre aber auch raus, vielleicht mal an ein oder anderen Stellen so die Zähne zusammenzubeißen, ist vielleicht auch nicht für jeden immer so leicht. Herr Groß, eine Frage, weil Herr Müller uns jetzt gerade auch so Eingangs- und Bewerbungsgespräche vorgestellt hat, die er da an der TU München durchführt. Finden Sie das auch ein gelungenes Angebot, was es Ihnen vielleicht auch erleichtert hätte, nochmal speziell hinzuschauen, was will ich eigentlich, wo soll es hingehen mit meinem Studium?
Finde ich sehr, sehr sinnvoll, muss ich sagen. Ich habe das nie getan und ich habe auch die meisten Kommilitonen, die ich hatte, hatten das nicht getan. Das ist ja bei mir jetzt auch schon eine Zeit lang her. Also ich finde das für sehr, sehr sinnvoll.
Herr Groß, dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Meinung zum Thema und begrüße Lutz Amels, der hat uns aus Kiel erreicht. Herr Amels.
Ja, hallo, Frau Brinkmann.
Ihre Meinung zum Thema?
Also, ich wollte einmal kurz dazu sagen, eine Option, die bisher noch nicht erläutert worden ist, ich habe gewechselt. Also ich habe abgebrochen an der Uni, Wirtschaftsingenieurwesen und dann an die FH gewechselt und muss sagen, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Manchmal muss man einfach erkennen, dass man da in einer anderen Lehranstalt besser aufgehoben ist. Und das war bei mir absolut der Fall. Und ich kann
Wann haben Sie das gemerkt? Also wie schnell konnten Sie diese Entscheidung treffen?
Das hat sehr lange gedauert, weil ein gewisser familiärer Druck auch irgendwie da war, aus einer sehr akademischen Familie zu kommen. Deswegen ist es dann schwierig, sich das einzugestehen. Mhm. Ja. Und deswegen hat das dann schon seine 2,5 Jahre gedauert, bis man das gemerkt hat.
Das ist ganz interessant, Herr Amels, was Sie ansprechen, auch weil ein anderer Hörer uns hier über Mail schreibt, Michael Janukowski heißt der, also dieser Leistungsdruck, der auch von familiärer Seite kommt, der schreibt, viele junge Leute sind, die wie ihre Leistungsverhalten und ihr Ausbildungserfolg zeigen, weder motiviert noch geeignet, schreibt er zum einen, von ihren Eltern oder zweifelhaften Vorstellungen von Karriere und Lebensglück getrieben, die Fachhochschulreife anzustreben. Hier liegt, meine ich, ein zentrales Problem, dem man beikommen müsste. Müsste ein Bewusstsein dafür erzeugt werden, dass es auch jenseits akademischer Abschlüsse ein erfülltes und ehrenwertes Berufs- und auch Privatleben gehen kann. Also der familiäre Druck spielt auch eine Rolle, würden Sie sagen?
Da würde ich schon auf jeden Fall zustimmen. Der wurde zwar nie offiziell ausgesprochen, aber insgeheim will man natürlich trotzdem es seinen Eltern im Prinzip auch recht machen. Und es dauert dann eine Zeit, bis man erkennt, dass andere Sachen vielleicht eben wichtiger sind, dass man selber maximalen Erfolg dabei hat und dass eben die praktische Herangehensweise an einer FH für mich deutlich besser passt als die rein akademische Arbeit, obwohl es genau der gleiche Studiengang war. Beides Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, aber eben eine ganz andere Herangehensweise.
Andere Herangehensweise, Herr Müller, kann auch zum Studienerfolg führen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich möchte mich bei den Zurufen bei Herrn Groß und Herrn Amelt und herzlich bedanken, dass Sie diese Perspektive aufgezeigt haben. Und Herr Isleib hat es ja auch angesprochen. Ich möchte hier einen Appell an alle Studierenden richten, die mit ihrem Studienfortschritt derzeit am Nachdenken sind, ob sie geeignet sind, das Studium durchzuführen und auch die womöglich unter Druck von irgendwelchen familiären oder auch aus dem Freundschaftskreis gegebenen Zusammenhängen stehen. Wir würden Sie dringend bitten, kommen Sie frühzeitig, wenn Sie erkennen, dass Sie womöglich Schwierigkeiten haben, in die Studienberatungen bei uns an den Universitäten, weil das, was Herr Groß auch gesagt hat, ein Thema ist, was wir auch belegen können. Gerade in der Studieneingangsphase haben viele Studierende erhebliche Schwierigkeiten. Das kommt nicht nur vom Fach, sondern das kommt auch einfach vom neuen Kontext, in dem man steht. Und da kann eine Studienberatung außerordentlich helfen, auch die Lerntechniken zu optimieren. Wir haben deshalb an unseren Universitäten Lern- und Prüfungscoaching. Wir bieten dort Seminare an. Und es ist überhaupt keine Schande, auch mit guten schulischen Leistungen dann an einer Universität zu Beginn insbesondere mit schlechteren Leistungen konfrontiert zu werden. Das ist ein Zustand, den haben ganz viele Leute, die dann im Beruf außerordentlich erfolgreich geworden sind, auch in dem Fach, wo sie das Studium begonnen haben, erlebt. Und deshalb nochmal herzlichen Dank für diese wichtigen Hinweise. Aber scheuen Sie sich bitte nicht und kommen Sie zu uns. Und daneben ist es aber auch keine Schande, wenn man als 18-Jähriger oder auch 20-Jähriger erkennt, dass das Fach, für das man sich entschieden hat, nach reiflicher Überlegung, vielleicht doch nicht das Richtige ist. Wir haben Beispiele von Studierenden, die ein schweres Fach wie Elektrotechnik begonnen haben und dann nach 2 Jahren zum Maschinenbau gewechselt sind, was auch schwierig ist, und dort glücklich wurden. Aber ich kann auch von Fällen berichten, wo man ein Bauingenieurstudium abgebrochen hat und dann Kunstgeschichte studiert hat und dort eine Erfüllung gefunden hat.
Herr Müller, ich wollte noch mal gerade eine Zwischenfrage stellen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Erstmal vielen Dank an Herrn Amels für diesen Punkt hier in der Runde. Ja. Und Sie haben jetzt selber appelliert, Herr Müller, in die Runde und auch an alle, die draußen zuhören. Meldet euch rechtzeitig, geht zur Studienberatung. Aber gibt es nicht vielleicht auch Frühwarnsysteme, vielleicht auch irgendwie KI gesteuert oder wie auch immer, ja, indem man Daten sammelt und vielleicht auch rechtzeitig durch nicht bestandene Prüfungen halt auch in den Hochschulleitungen beziehungsweise in den Fakultäten mitbekommt, oder brechen ganz viele ab, fallen durch oder beziehungsweise fallen erstmal durch und womöglich brechen die dann auch ab. Also eine Art aufsuchende Beratung durch Frühwarnsysteme. Ja. Ist das was, worüber Sie auch nachdenken, ja, oder was diskutiert wird?
Ja, wir sprechen Studierende an, die uns auffallen hinsichtlich ihrer Studienleistungen, sowohl positiv wie auch sozusagen mit Problemen in der Studienleistung, für die Beratung bei den Positiven, dass man sie eben nochmal gut unterstützen kann. Aber dort, wo Probleme auftreten, dass auch dort eine Unterstützung stärker noch
also das machen sie
gegeben
schon.
Werden kann.
Das machen
wir
schon.
Wir analysieren nach jedem Semester schauen wir uns an, wer möglicherweise sich auch nicht traut zu kommen, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in eine Problemsituation kommt, dass man die dann auch bittet, in die Studienberatung zu kommen, bevor sozusagen das, was man noch nicht geschafft hat, schon irgendwie ein zu großer unüberwindbarer Berg ist. Aber an der Stelle würde ich auch noch mal gerne auch an die Politik appellieren, und zwar an die Kultusministerkonferenz, die,
wenn die jetzt zuhört.
Wenn die zuhört, aber ja, vielleicht hören sie ja zu. Wir haben außerordentlich enge Vorgaben für Prüfungen, und wir würden uns wünschen, dass wir gerade in der Studieneingangsphase kleinteiliger und dann aber auch weniger sozusagen gewichtig über Prüfungen den Studierenden unmittelbar Feedback geben können über ihren Studienfortschritt. Das war früher gut möglich, das ist mittlerweile sehr stark eingeschränkt. Die Zahl der Prüfungen ist stark limitiert, und sowohl unsere Studierenden wie unsere Lehrenden würden uns wünschen, dass wir gerade in den im ersten Studienjahr über eine größere Zahl von kleineren Rückkopplungen auch den Studierenden ein besseres Gefühl geben über ihren Fortschritt und auch sozusagen eine Situation verursachen, wo mal eine Prüfung, die wirklich daneben gegangen ist, eigentlich nicht schlimm ist, weil sie dann im Kontext von mehreren Prüfungsereignissen auch wieder kompensiert werden kann.
Herr Müller, also das sind so
eine schwierige Situation an der Stelle.
Genau, ja, das ist angekommen. Hoffen wir mal, dass der ein oder andere Kultusminister auch hier heute zugehört hat. Ja. Ich möchte jetzt so fast zum Ende der Sendung nochmal eine Perspektive auf das danach richten. Und zwar haben wir ja mit Oliver Rick jemanden, der auch sein Informatikstudium vor 10 Jahren abgebrochen hat. Danach ging es aber weiter. Wenn Sie das vielleicht mal kurz zusammenfassen, was für ein Angebot Ihnen geholfen hat, Herr Rick?
Mhm, ja, also in der Städteregion Aachen war das zu meinem Zeitpunkt damals zum ersten Mal und einmalig so, dass es das Switch-Projekt gab. Das richtet sich ausschließlich an Studienabbrecher oder an Studierende, die überlegen, ihr Studium abzubrechen. Man ermöglicht diesen Studierenden eine verkürzte Ausbildung über dieses Projekt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Das bedeutet, eine Informatiker-Ausbildung würde anstatt 3 Jahre nur noch 1,5 Jahre dauern. So war es bei mir auch. Man geht in extra eingerichtete Berufsschulklassen, wo man mit, ich sag mal, Gleichgesinnten sitzt, weil der Unterrichtsstoff muss natürlich auch von 3 Jahre auf 1,5 runtergedampft werden. Also es ist nicht so, dass etwas abgeschnitten wird, sondern man geht davon aus, und das funktioniert sehr gut, dass man aufgrund der Studienvorleistung eigenverantwortlich besser arbeiten kann, als wenn man jetzt beispielsweise gerade vom Abitur kommt und deswegen diesen Stoff auch gut in 1,5 Jahren schaffen kann. Dieses Angebot habe ich damals wahrgenommen im Pilotprojekt im ersten Jahr. Seitdem gibt es das jetzt jedes Jahr immer wieder, auch noch für andere Berufsbilder. Und habe meine Ausbildung dann mit einer sehr guten Note abschließen können. In meinem Ausbildungsbetrieb selber bin ich danach auch geblieben, habe mich dort weiterentwickelt, bin jetzt seit fast 10 Jahren in ein und demselben Betrieb geblieben und bin dort in leitender Position jetzt mittlerweile angestellt, kümmere mich selber jetzt um Ausbildung, habe sehr viele Bewerber vor mir sitzen, die selber in der gleichen Situation sind, in der ich früher einmal war. Das heißt, man kann sich da sehr gut auf einer Augenhöhe unterhalten und kriege eben auch oft eben das Feedback von all den Problemen, die wir jetzt hier in der vergangenen Stunde so gesprochen haben. Und dann überlege ich mit den Bewerbern dann eben auch, ob es sinnvoll ist, vielleicht das Studium nicht weiterzuführen, erstmal eine Berufsausbildung zu beginnen im Rahmen des Switch-Projektes oder gegebenenfalls auch in einer normalen Ausbildungsdauer. Man kann ja auch eine normale Ausbildung abbrechen. Und das mache ich heutzutage so.
Da muss man der Vollständigkeit halber auch noch sagen, Switch ist so ein Projekt. Es gibt mittlerweile, habe ich so in der Vorbereitung auf diese Sendung auch gesehen, sehr viele Angebote rund um die Hochschulen herum, wo halt IHKs auch gezielt sich sozusagen neue Fachkräfte auch holen von den Hochschulen, weil sie halt auch um die Kompetenzen und die Erfahrungen der Leute wissen, die im Grunde genommen zwar jetzt in dem Bereich mal gescheitert sind, in Anführungsstrichen, aber dann doch auch noch für andere Berufsmöglichkeiten einsetzbar sind. Ich möchte noch einem Hörer die Gelegenheit geben, dem es womöglich ähnlich ging. Während der Magisterarbeit hat er sein Studium abgebrochen und jetzt ist er erfolgreicher Unternehmer, Herr Feld. Ihre Meinung noch kurz zum Abschluss hier zum Thema.
Ja, hallo, vielen Dank. Ganz kurz nur. Ich habe vor 20 Jahren Informatik studiert. Bei mir war am Anfang kein Problem mit den Leistungen. Ich habe dann das zweite DAZ auch, das Diplomprüfungszeugnis, auch mit Auszeichnung abgeschlossen. Habe aber gleichzeitig gearbeitet und gemerkt, dass mir die Praxis einfach viel mehr und auch rezenteres beibringt als das Studium, weil die Professoren geistig noch in einer Welt verhaftet waren, die damals schon nicht mehr aktuell war. Und dann gab es eigentlich so eine schleichende Motivationskrise, die sich dann ausgewachsen hat während der Magisterarbeit. Und ich gemerkt habe, dass was ich jetzt in der Magisterarbeit bearbeiten muss, das ist schon nicht mehr aktuell. Und ich lerne im Beruf viel mehr und habe dann dort das beendet, war im Beruf erfolgreich und habe dann irgendwann auch ein eigenes Unternehmen gegründet und wollte eben noch beleuchten, dass es auch die andere Seite gibt des Studienabbruchs. Also einerseits vielleicht pädagogische Schwächen im hochschulischen Unterricht, aber andererseits eben auch, dass die Hochschule vielleicht notwendigerweise nicht immer so rezent sein kann, wie das, was man in der Berufspraxis erlebt und dass das dann bei Leuten, die gleichzeitig studieren und arbeiten, besondere Motivationslücken hervorruft.
Herr Feld, dann schließen wir mal mit Ihrer Erfahrung und mit diesem positiven Ausblick dieses Thema hier in dieser Runde ab. Wir haben heute in Campus und Karriere über Studienabbruch gesprochen, wie man ihn eigentlich vermeiden kann, aber wie wir auch sehen konnten, dass es auch nach der Uni noch ein Leben gibt und auch Perspektiven ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch deutlich geworden. Wir haben darüber geredet mit Oliver Rick. Er hat uns über seinen Studienabbruch und auch beruflichen Neuanfang berichtet. Außerdem dabei in dieser Runde Svante Wrobel von der psychologischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Bremen, Sören Isleib vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und Gerhard Müller, Vizepräsident für Studium und Lehre an der TU München. Herzlichen Dank Ihnen und allen, die sich mit Mails und auch per Telefon an dieser Sendung beteiligt haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.